lesen als hören können, aber die Audios sind auch dabei, das heißt, könntet ihr also gerne auch noch nachher erwerben da. Und mir ist während der Predigtreihe schon ganz oft schmerzlich bewusst geworden, dass das total unvollständig ist. Also das waren so ein paar Basisinformationen, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss eigentlich noch mal was darüber machen, wer Jesus eigentlich von sich selber sagt, wer er ist, denn er hat da auch einiges zu gesagt. Und das habe ich dann aber nicht gemacht, weil die Reihe dann zu lang geworden wäre und ich auch schon das Gefühl hatte, dass der Geist Gottes weiterzieht und ein neues Thema dran ist. Aber habe mir immer vorgenommen, das irgendwann mal nachzuholen. Und heute ist der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal darüber predigen möchte, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Und es werden also drei Teile über die sogenannten Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, wo Jesus dann sehr ausdrücklich sagt, ich bin dieses, ich bin jenes. Und wo er halt einfach selber sagt, was er, wie er sich selber sieht, was er gekommen ist zu tun, was er für uns sein möchte. Und das ist natürlich ein völlig wichtiges Thema. Wir sagen ganz oft, dass wir wollen, dass Jesus alles für uns ist, aber wir wissen gar nicht so genau, was er für uns sein möchte. Und ich bin den Ich-Bin-Worten sagt das eben ganz deutlich, was er für uns sein will. Und das ist sicherlich schon mal ein guter Ansatzpunkt, wenn man mehr von Jesus haben möchte, dass man sich damit auseinandersetzt, was er eigentlich sein will. Ich meine auch, dass das relativ normal ist, dass wenn man jemanden kennenlernt, dann stellt man ja irgendwann die Frage, wer bist du? Oder moderner übersetzt sagt man dann eigentlich, was machst du? Denn hierzulande ist man ja komischerweise das, was man macht und nicht das, was man ist. Und so kommt das eigentlich immer irgendwann, dass man sich da mal zusammensetzt und sagt so, was machst du eigentlich? Und aus der Antwort, die das Gegenüber dann gibt, kann man dann ableiten, was man für ein Bild von diesem Menschen hat. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, so ja, ich bin Bäcker, dann wird man sich nicht vorstellen, dass der morgens dann mit einem schwarzen Klamotten und einem schwarzen Zylinder rausgeht, um Schornsteine zu fegen und Glück zu bringen. Sondern man hat eher schon so diese Vorstellung, dass es jemand ist, der abends um 8:30 ins Bett geht, damit er morgens dann um 2:30 aufstehen kann und Brötchen backt. Und das Bild ist dann schon quasi total fest. Also wir identifizieren Leute mit ihren Berufsgruppen und so die Antwort auf die Frage, wer bist du, was machst du, ist für uns total wichtig. Und das ist natürlich für Jesus auch wichtig. Und wenn man jetzt zu Jesus kommen würde und sagen würde, Jesus, was bist du, würde er komischerweise nicht antworten, ich bin der Messias. Sondern er gibt dann 7 ganz interessante Antworten, die sehr bedeutungsreich sind. Und mit denen wollen wir uns auseinandersetzen. Ich habe das schon mal hier für euch zusammengefasst, welche das sind. Und da können wir ja vielleicht eigentlich mal so ein kleines Rätsel machen. Also gucken, ob wir die zusammenkriegen. Also alle stehen im Johannesevangelium. Man sieht sie jetzt auch schon hier unter der Jesusstatue. Und dann können wir ja vielleicht gleich mal einfach ein bisschen Brainstorming machen, was das wohl ist. Und diese Antworten sind auch theologisch extrem wichtig, denn zur Zeit, als das Christentum entstanden ist, war das eine ganz große Frage, irgendwie, wer ist jetzt eigentlich Jesus? Ist er jetzt Gott oder ist er Mensch oder ist er irgendetwas, was dazwischen liegt? Und man hat das also jahrhundertelang diskutiert und es waren die komischen Antworten, die darauf gegeben worden sind. Und die große Schwierigkeit war natürlich, dass das Judentum eine monotheistische Religion ist. Weiß jemand nicht, was das heißt? Okay, eine monotheistische Religion ist eine Religion, die nur an einen einzigen Gott glaubt. Und das war für die Juden unheimlich wichtig, denn die ganzen Völker drumherum haben an mehrere Götter geglaubt. Und die Juden haben immer gesagt, das ist alles totaler Mumpitz, es gibt nur einen einzigen Gott. Und dann kommen jetzt die Christen und sagen, ja, aber wir haben jetzt noch diesen Jesus und der ist auch irgendwie Gott. Und dann geht's noch weiter und sie sagen, ja, dann gibt's auch noch diesen Heiligen Geist und das ist auch irgendwie Gott. Und dann war das Chaos erstmal total komplett und wir hatten unheimliche Diskussionen darüber, wie das sein kann. Hat man jetzt einen Gott oder hat man 3 Götter und wie gehört das alles zusammen? Und darüber natürlich die Frage interessant, irgendwie, ob dieser Jesus dann auch im Alten Testament auftaucht oder ob es irgendwelche Anknüpfungspunkte zum Alten Testament gibt. Und da waren diese Ich-Bin-Worte Jesu total wichtig. Denn die größte Offenbarung Gottes im Alten Testament ist zu finden im 2. Mose 3, Vers 14. Und da sagt er einfach nur, ich bin, der ich bin. Das klingt so ein bisschen komisch. Also er sagt das zu Mose, der ihn nach seinem Namen gefragt hat. Und ich habe früher immer gedacht, das klingt so ein bisschen so, als ob Mose sagt, wer bist du, wie heißt du? Und Gott sagt, das geht dich gar nichts an. Also ich bin, der ich bin, ist irgendwie so offen. Aber tatsächlich ist da doch noch einiges an Bedeutung hinter. Und Jesus hat eben gerade das genommen, so als Anknüpfungspunkt, dass er dann das mit Leben gefüllt hat und gesagt hat, ich bin dieses und jenes. Also es ist nicht mehr so dieser etwas ferne Gott, der einfach nur der ist, der er ist, sondern ist dieser nahegekommene Gott in Jesus Christus, wo Jesus sagt, ich bin genau dieses und jenes. Das war dann auch unheimlich wichtig im weiteren Verlauf der Evangelien, denn als Jesus dann vor Gericht gestanden hat, da haben die Juden Gründe zur Anklage gesucht, und als Jesus dann gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, da war irgendwie die Sache dann total klar. Also er hat sich mit Gott identifiziert, dieses Ich Bin hat total reingeknallt, und dann ist er deswegen hingerichtet worden. Aber jetzt mal zum Thema zurück. Ich Bin. Was ist Jesus? Er ist der Weg. Das steht wo? Genau, wo steht's? Johannes 14, Vers 6. Also schon relativ weit hinten. Da gibt's noch einige vorher. Was ist wohl das erste Ich Bin-Wort im Johannesevangelium? Ich bin das Brot. Hervorragend. Das ist Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Das nächste ist, richtig, ich bin das Licht des Lebens. Johannes 8. Die Tür der Schafe ist Johannes 10. Dann ist noch eins in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Dann, die hatten das glaube ich jetzt alle schon. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11. Ich bin die Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14. Und das letzte ist Johannes 15. Ich bin der Weinstock. Jetzt bin ich ganz sicher, wenn wir das noch eine Weile machen würden, dann würde euch noch ganz vieles einfallen, was überhaupt nicht in der Bibel drin steht. Und so habe ich auch schon gehört, dass Jesus gesagt hätte, ich bin die Quelle, oder verschiedene andere Sachen, die er tatsächlich nicht gesagt hat. Also es sind mit absoluter Sicherheit nur diese 7 Sachen, die Jesus gesagt hat. Und das wird jetzt irgendwie in 2000 Jahre Kirchengeschichte, ist das so oft ausgelegt worden. Und ich glaube, wir würden wirklich den Nobelpreis für Theologie kriegen, auch wenn es den noch gar nicht gibt, wenn wir noch ein 8. Ich-Bin-Wort finden würden. Da ist also mit Sicherheit nichts in der Bibel. Und ich fange ganz vorne an. Heute ist also nur, ich bin das Brot des Lebens. Und dabei geht es um folgende Stelle, die man, könnt ihr es noch lesen? Dann lese ich es vor. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und an dich glauben? Was tust du? Unsere Väter aßen in der Wüste Manna, so steht es geschrieben. Gott gab ihnen Brot aus dem Himmel zu essen. Jesus antwortete ihnen, tatsächlich gab euch nicht Mose das Brot des Himmels, sondern mein Vater gibt euch das echte Brot des Himmels. Gottes Brot ist derjenige, der herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und das ist so abgefahren, also wenn man das mal so richtig ordentlich liest. Ich mache es ja jetzt schon seit einigen Monaten so, dass ich mir die Stellen immer nochmal übersetze, irgendwie, weil ich mich dann irgendwie mehr damit auseinandersetze, wenn ich es dann im Griechischen nochmal lese und Kommentare dann zu Hilfe nehme. Und dann merkt man irgendwie manchmal erst, irgendwie, wie sehr man zu sehr bekannt ist mit den Texten, um zu merken, wie komisch die eigentlich sind. Und dieses ganze Johannes 6 irgendwie ist eigentlich bloß eine einzige Brotrede, wo Jesus darüber redet, dass er das Brot des Lebens ist. Und er ändert permanent das Thema, also ständig. Und das fängt jetzt hier schon irgendwie ganz gut an, irgendwie, dass die Juden dann sagen, hier, gib uns noch ein Zeichen. Und du weißt ja bestimmt, wie das früher war, wie unsere Vorväter vor ganz vielen Generationen, die sind aus Ägyptenland herausgekommen, die haben dann in der Wüste gelebt und dann gab es auf einmal nichts mehr zu essen und dann haben sie gebetet und dann fiel Brot vom Himmel, dieses sogenannte Manna. Und das kann man heute auch noch nachkochen. Es gibt also Rezepte im Internet darüber, wie man Manna kocht, wie das dann so schmeckt. Und ich habe es noch nie ausprobiert, aber falls ihr mal so eine biblische Erfahrung haben wollt, dann guckt einfach mal nach, backt euch ein bisschen Manna, lasst es vom Dach fallen und ihr werdet euch fühlen wie Israel damals. Und es kam also dieses Brot vom Himmel, man musste es gleich am gleichen Tag essen, am nächsten Tag ist es schlecht geworden, also hatte auch keine besonders lange Haltbarkeit und war halt einfach so das Symbol irgendwie in den folgenden Generationen für Israel, Gott versorgt uns. Und jetzt kommen die Juden zu Jesus und eigentlich immer das Gleiche. Jesus hat irgendwelche interessanten theologischen Thesen aufgestellt und hat gesagt, wie man Gott kennenlernt. Und die Juden haben gesagt, nee, das glauben wir nicht, es sei denn, dass du ein Zeichen tust. Und das Zeichen, das wir gerne hätten, so damals ist das Brot vom Himmel gefallen. Und wenn du jetzt das Gleiche machst, wenn du jetzt Brot vom Himmel fallen lässt, dann wollen wir dir wirklich glauben. Und dann fängt Jesus an, das erste Mal das Thema zu ändern und sagt so, ja, ziemliches Missverständnis. Nicht Mose hat das Brot vom Himmel fallen lassen, sondern mein Vater gibt euch das Brot des Lebens. Und damit ändert er schon mal, falls ihr es nicht gemerkt habt, ganz radikal die Zeitebene. Also er sagt, es geht gar nicht mehr darum, was damals Gott gemacht hat, sondern es geht darum, dass mein Vater euch jetzt das wahre Leben gibt oder das wahre Brot gibt. Und dann ändert er eigentlich schon wieder das Thema und geht so von diesem normalen äußerlichen Brot, geht er dann über zu sich selber und sagt so, das wirkliche Brot des Lebens, das ist nicht nur das Brot, was vom Himmel fällt und was uns körperlich satt macht, sondern das wahre Brot des Lebens, das ist derjenige, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich ich selber. Und er meint natürlich jetzt hier nicht irgendwie, dass man ihn jetzt wörtlich essen soll und dass es so eine äußerliche Versorgung ist, sondern er ändert auch noch so das Thema des Lebens und sagt eigentlich so, dass das Leben, das wahre Leben ist nicht ein äußerliches Leben, sondern das, worum es mir geht, irgendwie ist ein inneres Leben. Das, was mein Vater euch jetzt geben will, ist nicht irgendwie eine äußerliche Versorgung alleine, sondern es geht darum, dass dieser innerliche Hunger gestillt wird und das ist wesentlich wichtiger als das Äußere. Und damit ist diese Botschaft irgendwie auch für uns heute in Deutschland absolut relevant. Denn wir brauchen keine äußerliche Versorgung. Wir sind eigentlich alle sehr gut versorgt. Ich glaube, also zumindest so im Groben und Ganzen verhungert in Deutschland keiner. Es ist für das Äußere gesorgt. Und trotzdem stellt man ja immer wieder fest, irgendwie, dass es nicht reicht, äußerlich versorgt zu sein, weil man trotzdem innerlich immer noch irgendwie kaputt gehen kann und völlig leer sein kann. Und das ist sicherlich irgendwie das größte Problem, irgendwie das unsere Gesellschaft heute hat, dass wir zwar äußerlich alles haben, was wir zum Leben brauchen, dass wir Dächer über den Köpfen haben, dass wir mehr als Brot nur auf dem Tisch haben, dass wir möglicherweise sogar eine Altersversorgung haben, wenn wir jetzt schon dafür sorgen. Aber dass es trotzdem sein kann, dass egal wie reich wir sind, egal wie gut es uns geht und egal wie viel besser es uns geht irgendwie als in anderen Teilen der Welt, dass trotzdem noch eine Leere in unserem Leben sein kann, die uns total fertig macht. Und was Jesus also eigentlich unterm Strich sagt, ist, dass es eben nicht um diese äußerliche Versorgung geht, sondern dass er etwas hat, was den Menschen innerlich satt macht, was den Menschen ausgeglichen macht, wie was dieses Loch in unserem Herzen ausfüllen kann und dass das er selber ist. Und ich meine, das ist eine Botschaft, die total wichtig ist für unsere Welt, wo ich super froh bin eigentlich, dass ich die weitergeben darf, wo ich es auch selber erlebt habe, dass es sich tatsächlich so verhält und wo dass Jesus wirklich etwas stopfen kann in uns, was nichts anderes stopfen kann, dass es einfach ein Loch in unserem Leben gibt, wo nichts Weltliches reinpasst, was man nicht mit Materialismus auffüllen kann, und wo es egal ist, wie viel Geld man hat und was man sich alles wie leisten kann, was einfach wie da bleibt, irgendwie bis man dann endlich Gott findet und Jesus dieses Loch in unserem Leben ausstopft. Und so geht er dann nachher weiter und erklärt, wie das denn möglich ist, dieses Leben zu kriegen, von dem er redet. Und ich lasse ein paar Verse aus und komme dann direkt zu ab Vers 47. Und da sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter aßen in der Wüste das Manna und starben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel herabkommt. Jeder, der von dem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch, das ich gebe, damit die Welt lebt. Ja, habe ich das richtig gehört? Ich soll aufhören? Noch 5 Minuten, bitte. Ja. Und wieder ändert Jesus so ein bisschen das Thema und erklärt aber auch, was er vorher gesagt hat. Denn das ist ja jetzt irgendwie sicherlich die ganz große Frage, wie kriegt man denn dieses ewige Leben? Und Jesus sagt eigentlich zwei Sachen, nämlich dieses ewige Leben kriegt derjenige, der an mich glaubt. Und nachher gibt er noch ein Symbol weiter, was man machen kann, um sich das bewusst zu machen, dass man dieses ewige Leben in sich aufgenommen hat. Und hier wird auch ganz deutlich, dass Jesus nicht über ein äußerliches Leben redet, sondern genauso wie die Väter in der Wüste gestorben sind, werden wir auch sterben. Da ist er dann auch nachher im Johannes 11 sehr, sehr deutlich mit. Aber dieses ewige Leben, das wir empfangen, ist etwas, was wir über den Tod hinaus mitnehmen können. Egal, ob das letzte Hemd Taschen hat oder nicht, wir werden etwas mitnehmen, nämlich irgendwie das, was wir hier im Glauben schon empfangen haben als Leben, das werden wir auch hinüber retten. Und es wird dann auch ein zeitlich ewiges Leben werden, wo es hier auf dieser Erde schon mal irgendwie ein sehr qualitativ ewiges Leben werden kann. Und das erste ist also die ganz einfache Grundbedingung, man empfängt es im Glauben. Und im Glauben es empfangen heißt, dass man sein Vertrauen auf Jesus setzt, dass man irgendwann zu diesem Punkt kommt durch göttliche Offenbarung meistens, dass man sagt, ja, ich glaube das, dass dieser Jesus gelebt hat, ich glaube, dass er auferstanden ist, ich glaube, dass er Gottes Sohn ist, ich glaube, dass er sogar Gott selber gewesen ist, dass er für mich gestorben ist, dass dieses Opfer, das er gebracht hat, etwas für mich gebracht hat und ich will mein Vertrauen darauf werfen. Und das heißt auch, ich will mein Vertrauen nicht mehr auf meine eigenen Möglichkeiten werfen. Es kann immer noch mal vorkommen, dass man nachher auch dann versucht, sich selber innerlich satt zu machen mit irgendwelchen materialistischen Dingen oder so. Aber eigentlich ist der Deal, wenn man Jesus annimmt, dass man sagt, so, ich will Leben nur von dir empfangen. Ich will, dass du mein Mittelpunkt bist. Und ich will diese ganzen anderen Sachen, die ich immer wieder mache, um mich selber zu erlösen und zu befreien und Sinn in mein Leben zu kriegen, die will ich gar nicht mehr machen, sondern ich will mein Vertrauen total auf dich werfen, dass du mir dieses ewige Leben gibst. Und das ist mehr, als das so auf den ersten Blick klingt. Denn wenn man gerade ein paar Jahre dann auch schon mit Jesus unterwegs ist, dann fallen einem doch schon immer wieder andere Sachen ein, die man auch machen kann. Und man setzt vielleicht sein Vertrauen in Hobbys, die einen innerlich reich machen sollen oder irgendwas Ähnliches. Und eigentlich ist das total falsch. Also dieses ewige Leben, dieses Leben in tiefer Qualität kommt von nichts anderem als von Jesus allein. Und dann leitet er dazu über, wo es eigentlich erst später in Erfüllung geht, nämlich, dass es ein Symbol dafür geben soll, dass er sein Fleisch geopfert hat und dass wir von diesem Fleisch leben. Und dieses Symbol kennt hoffentlich jeder von euch, mir ganz egal, ob ihr jetzt schon mit Jesus unterwegs seid oder nicht, aber das ist das Verbreitetste im Christentum eigentlich überhaupt, das einzige Symbol, das Jesus wirklich eingesetzt hat für uns, nämlich das Abendmahl. Und das Abendmahl besteht aus zwei Teilen. Er hat es beim letzten Abendmahl, als er zum letzten Mal mit seinen Jüngern gegessen hat, hat er das eingesetzt und er hat das Brot genommen und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Und er hat da den Wein genommen und hat gesagt, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden, damit ihr einen neuen Bund mit Gott haben könnt. Und hat gesagt, dass wir das eigentlich immer machen sollen, wenn wir zusammenkommen. Es ist einfach, dass die Erinnerung daran ist, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir ihn im Glauben aufgenommen haben. Und deswegen wollen wir das auch heute machen und wollen ein Abendmahl miteinander feiern. Aber wir machen das heute mal ganz anders, als wir das so normalerweise machen. Weil das Übliche wäre jetzt eigentlich, Daniel geht nach hinten, macht irgendwie etwas ruhige Schwing-Schwing-Musik an. Oder aber Daniel geht nach vorne und macht selber etwas ruhige Schwing-Schwing-Musik mit der Gitarre. Wir machen alle die Augen zu, bewegen uns am besten kein Stückchen mehr. Jemand geht mit dem Abendmahl durch die Reihen und sagt, hier Christi, Blut für dich zerbrochen, vergossen und Christi, Leib für dich gebrochen. Und das ist alles in einer andächtigen Stimmung. Das wollen wir heute nicht. Also großes Verbotsschild, andächtige Stimmung, bitte raus einfach. Wir können das nächste Mal vielleicht dann nochmal machen, aber irgendwie dieses Mal nicht. Was wir stattdessen machen, wir wollen Gott mal die Ehre geben und darüber reden, wie sich dieses ewige Leben in unserem Leben auswirkt. Denn wenn das stimmt, was Jesus da gesagt hat, und ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, dann muss es ja irgendwelche Konsequenzen haben. Dann muss es ja irgendwie so ein Vorher-Nachher-Erlebnis geben oder es muss irgendetwas geben, woran man merkt, dass diese ewige Qualität von unserem Leben, also dass sie jetzt in unserem Leben drin ist und dass sich etwas verändert hat. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass man das Brot des Lebens gegessen hat und dann ist irgendwie alles noch genauso wie vorher. Und man sagt einfach, weil Jesus das gesagt hat, wie muss das ja stimmen, ob ich es jetzt merke oder nicht. Und deswegen haben wir vorher kein Zeugnisteil gemacht, sondern wollen jetzt ein Zeugnisteil machen. Wir werden das Abendmahl, das Brot und den Wein da hinstellen auf den Tisch. Du kannst gerne deine... Okay, du kannst deine Füße wieder auf den Tisch legen. Wir tun das auf den Tisch mit der Nummer 9. Nein, mit der Nummer 6. Entschuldigung, mit der Nummer 6. Ihr könnt alle nach vorne kommen und euch davon etwas holen und essen und trinken, aber müsstet euch wirklich dazu bewegen. Und das Ideale wäre eigentlich, irgendwie, dass ihr nach vorne kommt, erzählt, wie das Brot des Lebens euer Leben verändert hat und wie Qualität dadurch entstanden ist und dass ihr euch dann an diesem Abendmahl bedient. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernder, ist ja eigentlich immer so, ne? Wenn man was mitmachen soll, ist das herausfordernder, als wenn man einfach sitzen bleibt. Aber Christus hat uns ja auch nie ein ruhiges Leben versprochen und immer gleiche Gottesdienste. Und deswegen werden wir das trotzdem so machen. Alle sind herzlich willkommen, also auch Leute, die zum ersten Mal hier sind, kommt gerne nach vorne. Wenn ihr nicht wollt, dann setzt euch gerne hin oder bleibt sitzen. Aber es wäre auf jeden Fall schön, ein paar Geschichten zu hören. Und am Ende wird dann Batista von Antidemon, die hier gestern gespielt haben, noch etwas sagen und dann sind wir zu Ende. Ich bete noch eben und dann geht's los. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Leben, dein ewiges Leben symbolisch aufnehmen in diesem Abendmahl. Gott, und ich danke, dass es mein Leben verändert hat, dass es auch das Leben von vielen, die ich kenne, verändert hat und für die vielen schönen Geschichten, die wir am Freitag gehört haben, darüber, was dein ewiges Leben in unserem Leben auswirkt. Gott, und so bete ich mir, dass wir jetzt, dass wir die Freiheit haben, hier so als Familie, die zusammenkommt, auch uns darüber auszutauschen, was das in unserem Leben gemacht hat, dich als Brot des Lebens aufzunehmen. Vielen Dank. Amen.